Wer redet, ist nicht tot.
Es ist Anfang September 2022. Russland bzw. Gazprom, was ja ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist und nichts mit Politik zu tun hat, hat angekündigt, hier kein Gas mehr zu liefern. Jedenfalls nicht über die Pipelines nach Deutschland, genau genommen die Nord Stream 1. Letztendlich befinden wir uns in einem Energiekrieg, den Russland gegen die EU führt. Das Ganze wird begründet, wenn ich das richtig verstanden habe, damit, dass es Sanktionen gegen Russland gibt, weil Russland die Ukraine überfallen hat. Angesichts dieses Energiekrieges hat die Bundesregierung Anfang September, also vor wenigen Tagen, ein Entlastungspaket angekündigt. Es ist das dritte Entlastungspaket, das es in diesen Tagen gegeben hat. 65 Milliarden Euro soll es schwer sein. Eine wunderbare Liste, was denn alles drinsteht, gibt's bei den KollegInnen der Tagesschau. Und diese Liste wollen wir doch mal ein wenig durcharbeiten. Wir, das sind Christian Beyer und Rudi Bachmann. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo, Holger.
Ich habe tatsächlich jetzt einfach mal die Liste von der Tagesschau genommen, weil das ist so schön kompakt. Sollen wir die runterarbeiten? Was meint ihr?
Jo. Also ich würde gerne mal noch ein High-Level-Overview geben.
High-Level-Overview.
Kommt der mit dem Helikopter.
In die Details gehen.
Helikopterökonomie. Also
ich will mal ein paar Punkte machen.
Ja.
Der erste Punkt ist, vielleicht kann man auch noch mal sagen, for the record sozusagen, was da alles nicht drin ist. Aber als Ökonom hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass man, was natürlich politisch unrealistisch ist, das verstehe ich schon, aber dass die Gasumlage doch noch abgeschafft wird oder dass man die wegnimmt und damit auch diese ganzen Mehrwertsteuersenkung auf Gas, das wird ja immer klarer, dass das handwerklich nicht gut gemacht wurde, auch ökonomisch nicht besonders sinnvoll, und dass man da andere Ersatzmaßnahmen findet, das hätte ich mir gewünscht. Man hätte sich überhaupt mehr zu Gas gewünscht, denn da steht ja jetzt nur drin, eine Expertenkommission soll irgendwas machen, aber es ist dringend. Und gerade mit der Einleitung, die du ja gerade geschildert hast, nachdem Putin uns weiterhin noch mehr den Gas immer zu dreht sozusagen, den Gashahn, wird das eigentlich noch dringender. Und Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, der schreit ja jeden Tag quasi auf Twitter, dass wir endlich Gas einsparen müssen. Aber es kommt nichts. Insofern jetzt nochmal eine Expertenkommission, wo doch denn die Vorschläge, unter anderem auch von uns, aber auch von vielen anderen Ökonomen ja vorliegen, was man tun sollte, das kann man nicht ganz nachvollziehen. Und dann, was ist dafür drin? Also was gut ist, würde ich mal sagen, so am High-Level ist, dass man anders als in anderen Entlastungspaketen sich hauptsächlich jetzt auf Transferpolitik konzentriert hat. Da gibt es jetzt für alle möglichen Leute und Personengruppen gibt es jetzt Transfers. Da kann man natürlich den Punkt machen, dass das ein bisschen zu gießkannenartig ist. Da können wir noch im Detail drüber reden. Aber immerhin mal, es wird nicht über den Preis geregelt oder preisumverteilt.
Wobei, sind wir uns da so sicher?
Also bei den Transfers nicht. Jetzt zum Strom kommen wir noch.
Naja, aber warte, da sind die Unternehmen, da gibt's diesen Punkt zu den Unternehmen.
Ja, das habe ich noch nicht gar nicht gesagt. Ich rede jetzt von den Haushaltstransfers. Da, wo das Ding konkret ist, auch mit Zahlen konkret ist, handelt es sich um Transfers. Jetzt, wie gesagt, da kann man jetzt über Gießkanne und so weiter noch diskutieren, ist aber zunächst mal das ökonomisch richtige Argument, mit einer Ausnahme, wo man, und das verstehe ich überhaupt nicht, dass sich die Grünen das gefallen haben lassen, dass man die CO2-Preiserhöhung pausiert. Das ist furchtbar. Christian hat es übrigens in seiner weisen Voraussicht, das ja auf Twitter vorhergesagt, dass genau das passieren wird. Das ist der dritte Sündenfall nach Mehrwertsteuersenkung auf Gas und Tankrabatt. Wie gesagt, ich kann überhaupt nicht verstehen, dass sich die Grünen das haben abluchsen lassen, ehrlich gesagt. Da mussten die hart schlucken vermutlich. Ist überhaupt sehr wenig Ökologisches in dem Ganzen drin. Also das ist für mich schon ein starker Sündenfall, ehrlich gesagt. Das ist die Ausnahme eben, dass man jetzt wieder Preispolitik macht, statt über Transfers zu gehen. Also das sind so die High-Level-Punkte, die man vielleicht mal machen kann.
Also mal abgesehen davon, dass das ein Eingriff in die Preise ist, was mich daran ja wesentlich stärker irritiert, ist der Umstand, dass jetzt eine Krise ist und diese Krise wird zum Anlass genommen, den CO2-Preis anzupacken. Das heißt ja für die Zukunft, dass wir in jeder Krise prinzipiell bereit sind, den CO2-Preis anzupacken. Das heißt, wir können ihn auch direkt abschaffen, weil wir werden nicht mehr keine Krise haben, oder?
So ist das. Wir werden in jeder Krise solche Preispolitiken machen und ich bin nicht völlig bei dir. Es ist ein ganz schlimmer Präzedenzfall.
Also ja... Ich bin da nicht ganz, sehe das nicht ganz so scharf. Ich muss ja auch ein bisschen Widerspruch hier leisten.
Ja,
also letztlich, was jetzt gemacht wird, ist, es ist ja weniger gemacht worden, als ich im schlimmsten Fall vorhergesehen habe, nämlich dass der CO2-Preis ganz wegfällt. Aber der Anstieg ist jetzt verschoben worden. Jetzt kann man durchaus argumentieren, dass Russland schon so einen hohen CO2-Preis für uns gesetzt hat. Dass sowieso alle Anreize schon maximal da sind und man braucht den jetzt nicht zusätzlich. Also insofern, ja, und ob jetzt jede Krise, die kommt, in der Größenordnung kommt, wie diese Krise jetzt, ist auch nicht klar. Also ich glaube, bisschen Kirche im Dorf lassen, das ist nicht ideal. Man hätte sich, weil es Peanuts sind, hätte sich den Spaß auch noch sparen können. Ich kann aber sozusagen von der politischen Seite, wenn ich mir nicht meinen Wissenschaftlerhut aufsetze, sondern den Bürgerhut aufsetze, ich kann verstehen, warum die das gemacht haben, weil ansonsten die Bild-Zeitung geschrieben hätte, zum 1.1., guck mal, die Preise sind schon so schweinehoch und jetzt nehmen die uns noch 2 Cent pro Liter Diesel mehr ab.
Naja gut, aber das wird die Bild-Zeitung immer schreiben.
Genau, so ist es, ja.
Das wird die Bild-Zeitung immer schreiben. Wie können wir wissen, dass es eben nicht so passiert, wie ich gesagt habe? Also wie können wir wissen...
Es ist nicht das Richtige, was sie getan haben, aber ja, ob das jetzt so schlimm ist und ob das jetzt so ein
klarer Präzedenzfall ist... Christian verliert sein ordnungspolitisches Gewissen. Ich bin entsetzt. Ich bin entsetzt.
Ich sag nur, unter allen schlechten Lösungen... Die wenigsten schlechte.
Okay.
Was mich jetzt doch nochmal interessieren würde, ist, weil du damit angefangen hattest, Rudi, die Gasumlage, du hättest dir gewünscht, dass die Gasumlage verschwindet. Was ist das Problem an der Gasumlage in kurz?
Naja, wie gesagt, darüber haben wir ja schon mehrfach geredet. Sie versucht zu viele Probleme auf einmal zu lösen. Sie will ein bisschen Anreiz setzen, Gas zu sparen. Sie will diese Versorger retten. Sie will vielleicht sogar ein bisschen umverteilen. Alles merkwürdig und das muss man klarer, cleaner machen. Und die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Wie gesagt, politisch war nicht realistisch, dass sie wegkommt. Wie Antonin Scalia mal gesagt hat, I'm an Economist, oder so frei nach Antonin Scalia, der ehemalige Verfassungsrichter in den USA, I'm an Economist, not a nut. Mir war schon klar, dass es nicht kommt, aber jetzt sagen wir, als Purist hätte man sich natürlich gewünscht, dass das nach den vielen Widerständen, da wird ja auch noch geklagt möglicherweise, dann machen da ganz ausländische Firmen Reibach, die ohnehin Profite haben und so weiter und so fort. Das hätte man alles viel, viel besser lösen müssen und können. Und in der idealen Welt wäre die jetzt damit abgeschafft worden und ein richtig gutes System eingeschafft worden. War aber klar, dass das nicht kommt. Also insofern, wie gesagt, I'm not a nut.
Ein richtig gutes System bedeutet, wir lassen die Preise Preise sein und entlasten die Leute, die Preise nicht bezahlen können.
Richtig, und sorgen uns dann die Versorger separat, dann, wenn sie wirklich unterzugehen drohen.
Dann gehen wir mal die Liste durch. Einmalzahlungen für Rentnerinnen und Rentner.
Klar, kannst du machen. Ist politisch logisch, weil die das letzte Mal nichts gekriegt haben und es einen riesen Aufstand gab. Ist halt eins dieser Gießkannendinger. Ja? Ist wirklich die Frage, ob wirklich jeder deutsche Rentner das braucht. Aber wie gesagt, es ist zumindest mal ein Instrument, mit dem der Ökonom leben kann, finde ich. Und wie weit man diese Verteilungswirkung, die dadurch entstehen, dann will, ist eine politische Entscheidung. Und dasselbe würde ich auch bei den Studenten sagen. Auch da hätte man sich überlegen können, knüpft man das nur ans BAföG oder so, macht man das ein bisschen zielgenauer, ist vielleicht administrativ komplexer, keine Ahnung, ist im Prinzip das richtige Instrument, Verteilung politisch. Oder wie siehst du das, Christian?
Ja, das denke ich auch. Mir ist noch nicht ganz klar, wie die das eigentlich bei den Studenten genau machen wollen, außerhalb vom BAföG.
Ich habe so verstanden, dass alle was kriegen, ne? Also schick deinen Studentenausweis und du kriegst Geld.
Ist ja wie das alte Problem. Wir können keine Transfers schicken.
Also geht ja dann nur übers Kindergeld oder so, ne? Aber die Kindergeldbezieher sind dann auch dann erstmal nicht die, die Studenten selber, sondern die Eltern und also außer die beziehen selber, ist kompliziert. Also weiß ich nicht genau, wie es geht. BAföG ist mir klar. Könnte also sein, dass eh nur die BAföG-Bezieher betroffen sind.
Steht aber nicht drin. Also das ist
drin. Ja, steht so nicht drin, weil ich frage mich halt, wie es praktisch geht. Aber gut, wir werden uns überraschen lassen. Rentner, ja, die sind beim letzten Mal leer ausgegangen, die haben die Rentenerhöhung bekommen. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ist schon durchaus sinnvoll, weil die Rentner, anders als Pensionäre, sind jetzt auch nicht in aller Regel nicht die reichsten Einkommensbezieher. Die haben in der Regel Vermögen, die reicheren Rentner. Aber gut, ja.
Erhöhung des Kindergelds und Erhöhung des Kinderzuschlags. Ist eh angebracht, ne?
Ist Inflationsausgleich.
Ich habe sowieso so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich teilweise mit Sachen schmücken, die sie ohnehin hätten mehr oder weniger machen müssen.
Ganz viel, ja.
Kindergeld,
ja.
Dieses MIDI-Job-Erhöhung, also Sozialversicherungsbeitragen bei MIDI-Jobs.
Das halte ich für sinnvoll übrigens, das ist eine gute Idee, auch wenn es von einigen von links kritisiert wurde. Aber das, also wenn ich es richtig verstanden habe, Christian, vielleicht siehst du es anders, aber das ist ja letztlich, was viele Ökonomen schon lang fordern, nämlich diese hohe Grenzbesteuerung im Übergang von Nichterwerbstätigkeit in die Minijobs, dass man das ausmoost, sozusagen glatter macht, dass die Grenzbesteuerung nicht, also die Grenzbesteuerung durch Sozialversicherungsbeiträge, so muss man
okay, sagen. Ich wollte gerade sagen, es geht nicht um Steuern.
Ökonomisch ist das aber eine Steuer, okay. Juristisch ist das anders, hast du völlig recht, hatten wir heute Morgen auch schon eine Diskussion auf Twitter dazu, aber dass man das ein bisschen ausmoost und diese hohe Wand nicht hat, das ist eine alte Forderung von Ökonomen. Andreas Peichel hat das IFO-Institut hat er öfter dazu schon geforscht. Das finde ich eigentlich eine gute Idee, oder? Aber das stand auch schon an, glaube ich.
Nee, auch. Da steht eine Änderung jetzt an, die sozusagen sich in der Ampel-Koalitionsverhandlung ergeben hat, aus der Frage Mindestlohnerhöhung, was passiert denn mit Minijobs, passiert da wieder die Grenze angepasst und so. Da stand jetzt ohnehin eine Änderung an. Und jetzt wird zum 1.1. kommt eine deutliche Ausdehnung. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist so, dass das natürlich die Anreize erhöht, mehr zu arbeiten als nur ein Minijob. Aber diese Zone, diese Minijob-Zone ist eine, wo ich, wenn ich sie nicht hätte, geringere Grenzsteuersätze habe. Also sozusagen in der Midi-Job-Zone habe ich einen Anreiz, weniger zu arbeiten. Also ich habe einen höheren Anreiz, überhaupt zu arbeiten. Aber wenn ich arbeite, dann habe ich durchaus einen Anreiz, weniger Stunden zu arbeiten. Und das ist zum Teil nicht unerheblich, wenn du da über die Größenordnung so ganz praktisch mal nachdenkst. Wenn jetzt die Grenze bei 2000 Euro ist und du hast die ist ja persönlich, die ist anders, weil es eben keine Einkommenssteuer ist, ist das persönliche Einkommen. Wenn ich jetzt über Familien nachdenkst, die eine Struktur haben von anderthalb Einkommensverdienern, ja, dann hat der Zuverdiener, der die halbe Stelle hat, der hat jetzt plötzlich, also der hatte vorher, war der außerhalb dieser Minijobzone und ist natürlich voll mit dem Grenzsteuersatz der Familie belastet worden, so wie der andere Verdiener auch, und hat dann zusätzlich voll die Sozialversicherungsbeiträge zahlen müssen. So, was jetzt passiert ist, der zahlt jetzt weniger Sozialversicherungsbeiträge, aber jeder zusätzliche Euro wird nicht nur die mit den zusätzlichen Sozialversicherungsbeiträgen sozusagen belastet, sondern kriegt zusätzlich noch die Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge. Da schaffst du dann Anreize, ein bisschen weniger zu arbeiten.
Ganz verstanden habe ich das nicht, aber
nee, ich auch nicht.
Das Within-Problem verstehe ich noch nicht. Das wird ja langsam angehoben. So habe ich jedenfalls Olaf Scholz in der PK verstanden.
Ja, aber die Durchschnittsbelastung wird halt langsam angehoben, sodass ich am Ende komme ich bei der vollen Durchschnittsbelastung aus, wie wenn ich, wenn ich 2000 Euro und 1 Euro verdiene, dann zahle ich genauso viel Sozialversicherungsbeiträge, wie ich ohne diese Midi-Job-Zone zahlen würde. So, das heißt, da ich vorher weniger Sozialversicherungsbeiträge zahle, müssen die Sozialversicherungsbeiträge steiler ansteigen im Einkommen als normal. Ja, du musst ja auf die vollen Sozialversicherungsbeiträge.
Das ist aber immer so, bei allen diesen Programmen immer so. Also du kannst es nur ausflachen, aber dass du natürlich irgendwann ansteigen musst, ist ja klar. Also ich verstehe das Argument nicht.
Also ich habe das auch nicht wirklich verstanden. Also der MIDI-Job fängt im Moment an bei 1.300 Euro. Das heißt, ab 1.300 Euro brutto bin ich sozialversicherungspflichtig.
Da hört der auf, der MIDI-Job.
Nee, da hört der.
Da hört er auf.
Da hört der MIDI-Job auf. Der soll auf 2.000 gehen.
Der fängt an bei der Minijobgrenze.
651.
450 Euro.
Die
geht jetzt auf 520.
War das nicht sogar 650? Ach, wir sind super informiert hier.
Ist ja egal, es ist ja wurscht. Es kommt
also
ja
die sind jetzt, diese Grenzen sind jetzt, weil die auch dieses Jahr unterjährig angepasst wurden.
Stimmt, 520.
Ich glaube, am Anfang des Jahres war es 450 und dann 520 und dann mit der nächsten Erhöhung des Mindestlohnes kommt nochmal eine Grenzverschiebung. Also insofern, wo wir jetzt genau sind, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, da fängst du an, dann ist der nächste Euro, den du verdienst, der wird jetzt auf das gesamte Einkommen, werden jetzt so ein bisschen Sozialversicherungen fällig, die du selber zahlst. Und vorher hast du aber null gezahlt selber als Sozialversicherung, nur dein Arbeitgeber. Und das führt dazu zu einer relativ steilen Belastung, diesen einen zusätzlichen Euro willst du nicht verdienen, weil am Ende hast du weniger in der Tasche. Und da setzt dieser Midi-Job an, diese Gleitzone, das wird abgeschwächt. Und dann musst du aber natürlich hinten raus auf die gesamten gleichen Sozialversicherungsbeiträge kommen, wieder bei den 2000, was halt heißt, dass in dieser Gleitzone sozusagen der Anstieg, der ist jetzt nicht so steil beim einen Euro zwischen Minijob und nicht Minijob, sondern du glättest diesen Anstieg, diesen steilen Anstieg aus. Das heißt aber, du hast halt in dem Bereich überall einen relativ steilen Anstieg, einen steileren Anstieg der Besteuerung, als du normalerweise hast. Und dadurch kriegst du jetzt die Frage zwischen, willst du die Ökonomen intensiver und extensiver Marge nennen? Ja, zwischen, ob ich überhaupt arbeite und wie viel ich arbeite, wenn ich arbeite. Und das ist halt nicht ganz klar, was das macht.
Gut, wobei die Elastizitäten dürften im extensiven Margin etwas größer sein als im intensiven Margin. Typischerweise
sind die Schätzungen nicht so. Klar. Das ist überhaupt nicht klar.
Die meisten Leute können sich ihre Stunden ja nicht aussuchen. Also gerade in dem Bereich.
Das stimmt im deutschen Arbeitsmarkt überhaupt nicht. Du musst berücksichtigen, wie hoch der Anteil der Teilzeitbeschäftigten ist. Der ist riesig hoch im deutschen Markt.
Ja, aber das sind doch oft Pakete. Das ist ja nicht so, dass du da stundenweise das anpassen kannst, sondern du kriegst
halt. Ja, nicht unbedingt. Du hast viele Tarifverträge.
Eine Viertelstelle, eine Achtelstelle. Also das ist ja schon diskret. Das sind schon diskret. Das stimmt, aber das sind schon diskrete Pakete. Aber ich sehe den Punkt. Also wir müssen jetzt auch nicht.
Ja, aber du hast aber viele Tarifverträge, die zum Beispiel Sabbatical-Regelungen haben mittlerweile. Ja, das heißt, du arbeitest 40%, du wirst 40% bezahlt, arbeitest 50%, hast aber jedes fünfte Jahr frei.
Im Grunde genommen ist das unvermeidbar. Also wenn du das den extensiven Margin abflachen willst, klar, dann musst du später die Kurve steigen, das verstehe ich. Also es gibt einen Trade-off.
Wir haben einen Arbeitsmarkt tatsächlich, wo die Frage, also wir haben natürlich immer noch Langzeitarbeitslose, aber wir haben im Kern einen Arbeitsmarkt, bis auf diese Langzeitarbeitslosen, da ist die Frage, ob das halt ob da eine Entscheidung eine Rolle spielt.
Also ich glaube, Peichl in seinen Modellrechnungen findet ja. Also die haben immer dafür plädiert, das abzuschmelzen, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, aber das ist nicht unumstritten. Das ist überhaupt nicht unumstritten. Ja, das hängt sehr davon ab, welche Annahmen du an der Stelle machst. Das ist
eine interessante Forschungsfrage eigentlich, ne?
Absolut.
Meine Lesart der Forschung ist, dass man das will. Aber wie gesagt, das mag noch umstritten sein, aber das können wir jetzt auch nicht klären.
Es wird irgendwann Zahlen geben und dann werden wir es wissen. Kalte Progression, an die gehen sie doch sowieso jedes Jahr ran. Also das ist doch wieder einer dieser Punkte, wo sie so tun, als hätten sie was getan. Dabei haben sie gar nichts getan, was sie nicht sowieso getan hätten, oder?
Ja, wozu sie auch zum Teil gesetzlich verpflichtet, also verfassungsmäßig verpflichtet sind, ja, also den Grundfreibetrag anzupassen etc. Und dann werden typischerweise wird auch der Rest angepasst.
Das ist natürlich normales politisches Theater.
Das ist halt das Ärgerliche, das normale politische Theater. Ich möchte bitte Leadership und nicht irgendwie Augenwischerei.
Ja, aber das können wir einpreisen. Die Leadership oder nicht die Failure von Leadership findet sich woanders in dem Ding. Wie gesagt, beim Gas. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Also das würde ich jetzt nicht zu hoch hängen.
Eine Wohngeldreform soll es geben. Es wird mehr Wohngeldberechtigte geben und es wird auch mehr Wohngeld geben. Ein Heizkostenzuschuss ist dabei und ja, das mag man finden, wie man will. Ich persönlich halte Wohngeld für einen absoluten Skandal, weil das nämlich eine Subventionierung der Immobilieneigentümer ist, die als Wohltat getarnt wird.
So kann man das sehen, klar, natürlich. Ich verstehe deinen Punkt. Auf der anderen Seite ist das der Transfer in dem ganzen Paket, der am zielgerichtesten einfach ist.
Also ich glaube, er ist kurzfristig gut. Genau. Langfristig stimme ich aber Holger zu.
Ja, ich auch.
Warum? Weil natürlich, was ich erwarten würde langfristig ist, dass du jetzt eine Situation hast, wo die Heizkosten, also es kommt ein bisschen drauf an, wie das im Detail ausgestaltet wird, ja. Es ist relativ klar, dass bei den hohen Heizkosten, die wir haben, die Leute, wenn sie sich eine neue Wohnung mieten, sehr gut angucken werden, was die Wohnung denn verbraucht. Weil, also früher war das halt, ja, eine Wohnung hat doppelt so viel verbraucht an Gas zum Heizen, kostet halt irgendwie der Quadratmeter an Nebenkosten, weiß ich nicht, 50 Cent mehr. Jetzt kostet halt eine Wohnung, die doppelt so viel verbraucht wie das normale, kostet halt plötzlich 2 Euro mehr an Heizkosten. Das gucken sich die Leute dann natürlich sehr genau an. Und das heißt, am Ende im Wettbewerb sind dann natürlich die Vermieter der unrenovierten Wohnungen, sind die, die langfristig den Kürzeren ziehen. Die müssen die Kosten tragen.
Das funktioniert natürlich auch nicht in Märkten wie Berlin oder überhaupt in allen Ballungsräumen, wo du letztlich gezwungen bist, jede Wohnung zu nehmen, wenn du eine suchst.
Ja, dann, wenn gleichzeitig Preise reguliert werden nach oben hin, wie in Berlin, sodass du keine markträumenden Preise hast, ja. Das ist klar. Ich glaube das aber nicht, dass das langfristig das Phänomen ist. Und natürlich ist langfristig die Situation schon so, dass jedenfalls, wenn man nicht zusätzlich noch, da sind natürlich sehr Vermieter sehr aktiv drin, wenn man nicht zusätzlich noch Baurestriktionen auferlegt in Städten, in deutschen Städten sind Vermieter sind da ganz klasse drin, überall Erhaltungssatzungen zu schreiben. Da gibt's natürlich normalerweise Wettbewerb, wenn die Nachfrage hochgeht, dann mehr gebaut wird. Und sozusagen ganz langfristig, kurzfristig ist anders, ne? Aber ganz langfristig ist es schon so, dass so ein Wohngeld dann auch Anreize zum Neubau setzt, etc. Heizkosten muss man sich genau angucken, wie die übernommen werden an der Stelle. Wenn da tatsächlich hohe Heizkosten zusätzlich übernommen werden, dann ist das weder ökonomisch noch ökologisch besonders sinnvoll und setzt halt nur Fehlanreize, Häuser nicht zu sanieren. Das hielte ich für schlecht. Da muss man sich im Detail angucken. Das ist natürlich jetzt aus dem kleinen Statement nicht klar, wie das im Detail geregelt wird. Aber langfristig ist das ein Problem, wenn da Ist-Heizkosten übernommen werden.
Ja, aber wir müssen jetzt mal durch diesen Winter kommen. Und das trifft ja wirklich Leute, die zu knapsen haben. Also halte ich das für die am zielgerichteste Transfer, der da drin ist, einfach.
Dann machen wir noch ein paar Steuerentlastungen. Die Umsatzsteuer auf Gas wird reduziert. Das müssten wir nicht machen, wenn wir die Gasumlage nicht gehabt hätten, habe ich verstanden.
Haben wir schon drüber geredet.
Genau. Rentenbeiträge werden steuerlich entlastet. Weiß ich nicht, ob das wirklich
was
bringt. Das ist
nur vorgezogen. Das musste ja gemacht werden. Das war ein Auftrag des Verfassungsgerichts. Aller gut, sieht man es halt vor. Auch recht, ja.
Hartz IV wird umbenannt in Bürgergeld. Es gibt ein 50er mehr.
Das ist das, was sicherlich zusammen mit dem Wohngeld am meisten zielgerichtet ist.
Aber reicht das denn? Also du willst ja, wir haben ja auch noch das Problem, zumindest lese ich das überall, dass wir eine Rezession am Horizont dreuen haben. Das heißt, du willst ja eigentlich den Binnenkonsum schön hochhalten. Und nee, das ist halt mit
nicht, wenn die Inflation bei 8-10% ist.
Ah! Gut, das kann sich ja ändern. Das ist ja die Befürchtung.
Ah, das glaube ich nicht. Das wird sich nicht ändern.
Ja gut, aber ums Pferd zu, ich auch nicht. Ich bin da auch noch skeptisch.
Da war mein Denkfehler, ja.
Aber, die Frage ist halt, werden wir demnächst von einer angebotsgeleiteten Rezession oder Stagflation in so wieder eine klassische Nachfragerezession kommen, wo dann tatsächlich die Preise, also wo ich das Inflationsproblem von selbst erledigt, und wir einen Nachfrageausfall haben. Jemand wie Sebastian Dullien zum Beispiel vom IMK befürchtet genau das. Wir haben auch Kollegen, Christian, der Fairness halber, die genau das befürchten. Insofern, also in unserem engen, sag ich mal, Kollegen- und Freundeskreis. Claudia Sam zum Beispiel befürchtet das. Die war unlängst in einem Space von mir. Also da ist die Messe einfach noch nicht gelesen, ob die Einkommensausfälle, und die können schon massiv sein, also ob das so hohe Nachfrageausfälle triggern wird, dass wir sozusagen von der Angebots- in der Nachfragerezession schwirren.
Ja, wie wobei gesagt, da würde ich denken, sagen, lass uns das dann darum
kümmern. Ja, ja, klar.
Wollen wir sehen. Also das momentan sehe ich das nicht am Horizont, wenn sich die Preiswirkungen beim Gas durchsetzen, bei den Endkunden im nächsten Jahr, dann haben wir also Pi mal Daumen auch im nächsten Jahr knapp unter zweistellig alleine aus dem Gas Inflation. Da muss schon viel, viel an Preissenkungen in anderen Bereichen passieren, damit wir da insgesamt eine Verbilligung des Warenkorbs der Konsumenten haben. Sehe ich jetzt erstmal nicht am Horizont fürs nächste Jahr.
Aber dann heißt, wir haben die nächsten Sendungen noch genug über Inflation zu reden. Ist doch prima.
Wir reden immer nur über Inflation.
Ja, komisch. Nichts anderes. Erst ist sie nicht da und wir feizen rum und dann kommt sie und dann haben wir
Hätten wir diesen Podcast vor 10 Jahren gestartet, hätten wir nie über Inflation gesprochen. War einfach kein Thema. Das ist einer der Punkte in der Zeitenwende. Das ist die ökonomische Zeitenwende, ja.
Die Sonderregelungen für Kurzarbeitergeld werden über September hinaus verlängert.
Finde ich problematisch.
Ach,
finde ich echt problematisch.
Ach, jetzt komm.
Wir haben, ja, ich bin zwar an sich der Meinung, das Kurzarbeitergeld ist in bestimmt, also ist gezielt eine gute und richtige Sache, aber es muss halt gezielt eingesetzt werden. Ich habe das Gefühl, das ist momentan so, also das Kurzarbeitergeld ist hochgradig wirksam, es ist wie Penicillin geben, ja. Manchmal ist gut, Penicillin zu geben, aber irgendwie immer Penicillin geben.
Und allen.
Ist halt schlecht. Und allen, ja. Ist halt nicht gut.
Ja, aber Christian, dann war der Fehler doch, das nicht früher wegzuschaffen, weil aus der Corona-Rezession aus. Das ist ja die Frage, ob man das damals, also in der Corona-Rezession natürlich super war, genau, war das richtige Instrument, haben wir auch begrüßt. Aber hätte man das nicht einfach früher abschaffen sollen, diese Regelung, da hat man vielleicht einfach zu lange verlängert. Aber jetzt würde man sich, wenn da jetzt wirklich Chemiewerke umgehen, wenn da jetzt
richtig, also du musst es zuschneiden auf die Industrien, die einen hohen Gasanteil haben. Das ist, was du brauchst an der Stelle. Das an alle zu geben, ist in der Arbeitsmarktsituation, die wir momentan haben, ist ein echtes Problem, weil wir ja durchaus Reallokation von Arbeitskräften brauchen. Der Arbeitsmarkt ist noch lange nicht wieder eingerüttelt nach der Corona-Pandemie. Wir haben auch strukturelle Veränderungen. Wir haben strukturelle Veränderungen auch in den Konsum, im Konsumverhalten, wie sich der Warenkorb aufteilt, gesehen. Für Deutschland habe ich es noch nicht so stark gesehen. Für die USA haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Mehr Güter, weniger Services. Mein Eindruck ist aber auch, bei uns haben sich die Dinge etwas persistent verschoben. Definitiv hat sich verschoben, wo die Leute arbeiten. Und es gibt Bereiche, die jetzt zurückkommen, auch bei den Dienstleistungen, die große Schwierigkeiten haben, Personal zu finden. Das muss sich alles einruckeln. Da ist eine generelle Subvention dafür, nicht mobil zu sein am Arbeitsmarkt, ist nicht unbedingt aus meiner Sicht wirklich zielführend. Wir haben ja diese Knappheiten jetzt.
Mal übersetzt für so Leute wie mich. Grundsätzlich wäre es wünschenswerter, wenn einzelne Firmen tatsächlich pleite gehen würden und die Leute, die da gearbeitet haben, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, um sich so umzuverteilen, dass Lücken, die wir haben, einigermaßen gefüllt werden.
Dann, wenn diese Firmen tatsächlich aufgrund der geänderten langfristigen, zum Beispiel Nachfragestruktur, kein Geschäftsmodell
ja,
mehr haben.
Ja,
das
ja,
darum, ja. Darum geht's ja. Und bei der Chemie ist es eben auch so. Ich meine, da kann man schon, gibt Leute, die argumentieren, bestimmte Chemie, da haben wir auch schon ewig oft drüber gesprochen hier, werden vielleicht in der Zukunft kein Geschäftsmodell mehr in Deutschland haben, wegen der dauerhaft hohen Energiepreise. Mein Argument ist nur zu sagen, das würde ich jetzt nicht entscheiden wollen. Lass uns das mal, das entscheiden wir dann, wenn die Welt weniger krisisch ist, als sie jetzt ist. Vielleicht ist das ein Pipe Dream, das kann schon sein, dass es nie mehr kommt. Aber irgendwann wird ja hoffentlich dieser bescheuerte Krieg, dieser Wahnsinnskrieg auch mal vorbei sein und wir einen langfristigen, vielleicht höheren gleichgewichtigen, vielleicht höheren Energiepreis bekommen. Und dann sollten wir sozusagen anfangen, unsere Industriestruktur möglicherweise dann umzubauen oder umbauen zu lassen durch die Marktkräfte, das ist dann auch okay. Das kann man dann mit sozusagen Übergangskurzarbeitergeld oder wie man das nennen will, sozusagen abfedern. Aber im Prinzip dann will man das machen. Aber zurzeit würde ich jetzt nicht entscheiden wollen, welches Stahlwerk da jetzt kaputt gehen soll für immer. Die Zeit ist keine gute Zeit, um das herauszufinden, glaube ich.
Aber du hast natürlich beim Kurzarbeitergeld auch noch den Effekt, dass das Arbeitsangebot. Also du hast einerseits den Versicherungseffekt für die Arbeitnehmer und du hast den Match-Erhaltungseffekt, der eine Investition ist, ein Wert ist für die Unternehmen, die gegebenenfalls liquiditätsrestringiert sind und deshalb aus eigenen Mitteln nicht aufbringen können, die Gehaltszahlung für die Arbeitnehmer, damit die nicht wegrennen. Aber eigentlich ist es das Wert, das ist eine Investition, die Unternehmen gerne tätigen würden. Das sind die beiden Argumente aus meiner Sicht, die für das Kurzarbeitergeld sprechen, Versicherung und diese Liquiditätsbereitstellung für die Unternehmer. Und du hast eben auch diesen verzerrenden Effekt von, es werden Matches erhalten, die vielleicht dauerhaft wegfallen sollen und aber auch bei den Unternehmen, die Stunden reduzieren, die reduzieren mehr, als sie normalerweise reduzieren würden, weil sie ja gerade dafür bezahlt werden, Stunden zu reduzieren. Und das ist halt auch zum Teil ein Problem. Also wenn du dir jetzt denkst, du hast so ein Chemiewerk und das ist irgendwie in Schwierigkeiten, dann könnten dir da die Schlosser auf dem Chemiewerk, die könnten halt auch irgendwie in die Umbaustruktur sozusagen ihre Arbeitskraft, in das Umbauen der Strukturen ihre Arbeitskraft stärker investieren. Es ist ein bisschen immer schwierig, auf dem so ganz abstrakt auf dem Blatt Papier sich zu überlegen, was könnten die Leute denn machen? Da bin ich sicherlich nicht der Experte zu sagen, was konkret die Leute machen könnten. Aber dass in so einer Industriestruktur Leute auch was anderes machen könnten, als sie normalerweise machen. Und dass sich den Leuten den Drang zur Kreativität, eine sinnvolle Beschäftigung in ihrem Betrieb zu finden, nehme, wenn ich sie dafür bezahle, zu Hause zu bleiben. Das ist eben auch da. Und das ist die Frage in einer Situation, wo wir eine Angebotsschwierigkeit haben, wo halt zu wenig von allem da ist, aber auch eben zu wenig Arbeitskräfte überall da sind. Ob das sinnvoll ist und gleichzeitig auch eine Situation da ist, wo wir sicherlich verschärft in allen Bereichen Transformationsinvestitionen brauchen. Und auch die werden natürlich von Arbeitskräften gestemmt und zum Teil eben von Arbeitskräften, die schon da sind. So, in der Abwägung, ja, kann man so sehen. Ich bin ein bisschen skeptisch mit, was die Reaktion angeht, zu sagen, jede Krise, Kurzarbeitergeld wird verlängert.
Das stimmt. Das ist so ein Lieblingsding vom Heil. Heil macht es immer. Er macht, wenn was passiert, macht Heil Kurzarbeitergeld etwas unreflektiert. Da würde ich dir zustimmen.
Wenn du einen Hausarzt hast, der dir immer Antibiotika verschreibt, ja. Am Anfang denkst du halt, das ist geil. Im Schnitt bin ich halt immer irgendwie schneller gesund. Aber das hat halt durchaus auch langfristige Kosten, auch wenn alle erwarten, das ist immer ein Problem, da kommt Kurzarbeitergeld. Ja, an der Stelle ein bisschen auf der Bremse.
Was ich dann besonders lustig finde, ist, dass sie die Umsatzsteuer in der Gastronomie für Speisen weiterhin auf 7% halten. Also das, was Gastronomen sowieso immer machen, wenn man mit Bar bezahlt, auch bevor das geändert wurde. Da habe ich mich doch sehr amüsiert drüber. Die Strompreisbremse für einen Basisverbrauch, was auch immer dieser Basisverbrauch sein mag, also wie viel Kilowattstunden pro Quadratmeter Wohnfläche oder wie auch immer sie das berechnen müssen. Ich vermute, ihr findet das ganz furchtbar, weil das ein Eingriff in Preise ist.
Nö.
Nee,
verdammt.
Das stimmt nicht.
Das stimmt also nicht. Ich glaube, das ist halt schwierig, es wird schwierig werden, das sinnvoll in der Praxis umzusetzen.
Das glaube ich auch.
Ja. Da habe ich eher meine Bauchschmerzen bei, aber grundsätzlich zu sagen, man hat einen, sagen wir mal, zweistufigen Tarif für Strom, Das kann durchaus sehr, sehr sinnvoll sein. Es ist so ein bisschen wie, wenn ich dir halt, wenn ich jedem Stromkunden 50 Euro gebe, dann ist auch so ähnlich wie, wenn ich sag, du kriegst halt anstatt 30 Cent, 40 Cent, das ist jetzt so 40 Cent pro Kilowattstunde zu bezahlen. Für die ersten 1000 Kilowattstunden zahlst du nur 10 Cent. Dann kannst du halt ausrechnen, wie hoch der Transfer war. Ne? Dann war der halt gerade 300 Euro und kann ich ihm auch 300 Euro in die Hand drücken.
Was da passiert ist, ist halt, es ist natürlich auch ein Kompromiss mit der FDP, weil man halt sich irgendwie festgelegt hat, dass man das nicht auf eine Steuer macht, ja, dass es keine Übergewinnsteuer gibt, was vielleicht, Klammer auf, tatsächlich auch verfassungsrechtlich nicht so ohne weiteres ist, wenn du das jetzt nur im Energiebereich machen willst, ja. Also wenn du so eine sektorspezifische Gewinnsteuer hast, also das ist vermutlich verfassungsrechtlich, ich bin kein Jurist, aber da kann man zumindest aus Gleichheitsgrundsatz, das geht vermutlich in Deutschland gar nicht so ohne weiteres. Also gut, man wollte es jetzt nicht Steuer nennen, also was man jetzt versucht, wenn ich es richtig verstehe, ist ja auch nicht so ganz klar gemacht, man versucht ja das Preissystem im Prinzip zu erhalten. Was man eben versucht ist, eben die Renten, Stromproduzenten verdienen dadurch, dass der Preis vom letzten teuren Gaskraftwerk bestimmt wird und sie selber aber geringe Produktionskosten haben, dass die jetzt eben große Renten verdienen. Ja? Und zunächst mal spricht überhaupt nichts dagegen, die abschöpfen zu wollen. Vor allen Dingen, wenn du eine statische Weltsicht hast, ja, wenn du sozusagen nur in einer Periode lebst, dann haben die halt diese Renten. Und wenn du diese Kosten kennst, jedenfalls zu denen, die produzieren, und ich glaube, ein Regulator, und insofern ist der Strommarkt schon ein spezieller Markt und eben nicht ein Kartoffelmarkt, wie das, wo man vielleicht die Kosten, die verschiedenen Bauern haben, um diese Kartoffeln zu produzieren, gar nicht so kennt. Und wenn man sie kennen würde, dann müsste man da wirklich in den Betrieb gehen und das wäre ein riesen bürokratisches Monster. Aber im Strommarkt scheint mir das schon plausibler zu sein, dass man das am Ende kennt oder kennen kann. Dann spricht zunächst mal nichts dagegen, diese Renten auch abzuschöpfen. Das macht man umgekehrt übrigens, das nennt man Preisdiskriminierung, das machen klassische Monopole, versuchen das zu machen, sogenannte Konsumentenrenten abzuschöpfen, indem man eben verschiedene Preise für verschiedene Typen von Konsumenten vergibt. Da ist überhaupt nichts Ineffizientes dran. Im Gegenteil, beim Monopol wird dadurch sogar was Effizientes draus. Sowas kann man auch beim Strommarkt, warum sollte man das umgekehrt nicht für die Produzentenrenten machen? Was dagegen spricht, ist, wenn du eine dynamische Perspektive hast, weil zumindest für die EEs, für die erneuerbaren Energien, willst du ja, dass die diese Produzentenrenten verdienen, damit sie weiter investieren. Ja, aber das ist dann eine Frage von, wie lange macht man diesen zweigeteilten Tarif. Ja, wenn man das jetzt mal 6 Monate macht und hoffentlich dauert der Krieg nicht so lang und das Ganze ruckelt sich dann wieder ein nächstes Jahr, dann hat das meiner Meinung nach, kann das keine so großen Innovations- und Investitionsprobleme nach sich ziehen, die das normalerweise, wenn man das immer so machen würde, natürlich in der Marktwirtschaft hätte. Also das ist eigentlich gar kein Eingriff in den Preismechanismus, wenn man es genau nimmt. Insofern kann man das vom Prinzip her in der Theorie, und das ist ganz wichtig, Christian hat völlig recht, in der Theorie her kann man das durchaus begründen, warum man das macht.
Gut, das ist die Finanzierungsseite. Das ist die Finanzierungsseite, ne?
Naja, gut, wieso? Aber die ist, wenn ich es richtig verstehe, die wollen ja jetzt für jede Erzeugungsart so einen Cap, also einen Höchstpreis im Grunde genommen festlegen, der allerdings weit über den Grenzkosten liegt, sodass erzeugenden Stromversorger eben weiter produzieren, also einen Anreiz haben zu produzieren. Und dann will man, der Differenzbetrag geht sozusagen als Umlage dann an die Stromkunden. So habe ich es jedenfalls verstanden.
Genau. Das ist aber, ich meine, das ist die Finanzierungsseite, dann gibt es den Strompreisdeckel auf der Kundenseite. Ich dachte, wir reden erstmal über die Kundenseite.
Ach so, okay.
Okay.
Dann erklär du den dort. Ich habe jetzt die Finanzierungsseite erklärt, ja.
Ja, ich habe gerade versucht zu erklären, was wie bei den Kunden.
Das, was Rüdiger da gerade erklärt hat, ist das eine Übergewinnsteuer ohne Übergewinne zu besteuern, indem man sie gar nicht erst entstehen lässt?
Nee, das ist ökonomisch eine Übergewinnsteuer.
Okay.
Aber juristisch halt nicht, und darauf kommt's an, weil wenn du das juristischen Steuer nennst, dann müssen die Länder mitentscheiden, dann läuft's über die Einkommensteuer, dann müssen die Länder mitentscheiden, und das hat also rein technische und juristische Gründe, warum man das keine Steuer machen will.
Also nur, ich wollte noch zu einem Punkt vielleicht noch zurück, zu dem, was Rüdiger gesagt hat von der Angebotsseite. Erstens bin ich skeptisch, nachdem man es einmal eingeführt hat, wie gut man es hinterher wieder los wird.
Okay, fair enough.
Ja, also
Freiburg hier, das Ordo, jetzt Ordo-Argument.
Nee, aber ja, ist ja tatsächlich so. Ja. Warum sollte ich denn, wenn ich jetzt hier, ich verbrauche im Jahr zwischen 1000 und 1100 Kilowattstunden Strom. Wenn ich den normalen Single-Haushalt irgendwie zugrunde lege, sind es, glaube ich, 1400 Kilowattstunden. Die kriege ich jetzt besonders billig, meinen Strom. Warum sollte ich denn jemals dem zustimmen, dass ich die nicht mehr so billig bekomme? Ja.
Nein, das ist die Seite, das sozusagen, was du sagst, ist, wenn ich erstmal diesen Basistarif und so weiter habe. Ja. Das ist eine Seite, aber das andere. Ach,
du bist
ist,
immer noch bei den Produzenten.
Ich bin jetzt bei den Produzenten. Also das Abgreifen der Produzenten Renten, weil wir natürlich dauerhaft höhere Gaspreise haben. Dauerhaft höhere Gaspreise heißt auch, dass dauerhaft die Strompreise höher sind, weil es ist immer so, dass der Gaspreis, es wird erst recht in der Zukunft immer so sein, dass der Strompreis durch die Gaskraftwerke gesetzt wird, im Sinne von, dass die letzte Kilowattstunde, die produziert wird, ist eben eine, die aus Gas produziert wird.
Ja, aber der Gaspreis sinkt ja in der langen Frist, weil wir einfach kein Gas mehr überhaupt brauchen, Christian. Das ist ja der Punkt.
Ja, in 2045.
Ja, klar.
Selbst in 2045 wird es so sein, dass die letzte Kilowattstunde, die bei uns erzeugt wird, eine ist, die in Kenia oder sonst wo, irgendwo, wo die Sonne scheint, ja, per Solarenergie hergestellt wurde, dort zu Wasserstoff umgewandelt wurde, dort tiefgekühlt wurde, dort auf ein Schiff gepackt wurde, hierhin geschippert wurde, hier wieder aufgetaut und dann in einem Gaskraftwerk verbrannt. Dass das so billig wird, da bin ich skeptisch. Also sozusagen die letzte Kilowattstunde an der Stelle ist immer teuer. Die Anreize, und die sind erst recht dann teuer, wenn wir hier wenig erneuerbare Energien bauen. So, und sozusagen in der Zwischenzeit haben wir dann ab 2024, sagen wir mal, dann ist diese akute Krise vorbei, aber der Gaspreis ist immer noch hoch, weil wir kein Gas aus Russland kaufen. Aber wir haben jetzt mehr LNG-Terminal, Importkapazitäten, bringen das Zeug hier hin, aber das bleibt immer noch relativ teuer, relativ zu dem, wie es mal war. Sprich, Strom bleibt teuer an der Stelle. Und jetzt machen wir Strom billiger, indem wir die Renten von wem denn abgreifen? Ja, von den Kohlekraftwerken, aber die sind ja auch auf die Sicht teuer wegen der CO2-Emissionen und insbesondere von den erneuerbaren Energien, die in der Vergangenheit gebaut wurden. Das sind nämlich die, die wir momentan mit dieser Lösung erstmal am meisten besteuern. Das sind die neben den Atomkraftwerken, die am billigsten sind. Weil die natürlich, nachdem die einmal da stehen, produzieren die natürlich zu Grenzkosten fast null den Strom. Das Witzige ist, wir haben ja gleichzeitig eine Entscheidung, trotz aller Schwierigkeiten, den Ausstieg aus der Kernenergie weiterzutreiben. Das Kernargument der Kernenergiegegner, die gleichzeitig für den Klimawandel, also für den Schutz gegen den Klimawandel sich eingesetzt haben, war immer zu sagen, das Problem mit der Kernenergie, was den Klimawandel angeht, ist, dass das macht die Renten kaputt, des Erstellens von erneuerbaren Energien, was seinen Strom billiger macht. Und genau das ist, was wir jetzt mit diesem Manöver wegnehmen. Ich stimme dir völlig zu, Rüdiger. Wenn wir das für ein Jahr nur machen, ist scheißegal. Ja?
Das ist crucial, aber.
Ja,
das
ist natürlich crucial. Aber daran hängt's natürlich. Und dann möchte ich sehen, 2023, da fließen jetzt die Einnahmen, sozusagen die negative EEG-Umlage, die fließt jetzt dann in diesen Strommarkt rein. Und die Leute, da sagen wir jetzt, nee, wir haben uns das überlegt, wir schaffen diese negative Energieumlage wieder ab. Ihr müsst jetzt teureren Strom bezahlen. Ich bin gespannt, ob das klappt.
Gut, aber was ist denn die Wahl? Willst du jetzt diesen Winter die Leute mit diesen Strompreisen
anfangen? Nein, es ist schwierig. Ich sag ja nicht, vielleicht ist so ein bisschen reine Lehre. Ja, also.
Das ist ja der Punkt.
Aber man braucht Commitment.
Genau, du brauchst Commitment. Und was Christian eben sagt, vielleicht sollte man da nochmal schließen, wie das soll ja jetzt erstmal über Europa probiert werden, ja, und wenn es Europa nicht macht, machen wir das, ja, und wir müssen einfach mal festhalten. Also das, ich will jetzt keine Tränendrüse drücken, aber diese Leute im BMWK, die arbeiten fast 24 Stunden, ja. Und auch bei der Gasumlage gab es schon Mängel. Das heißt, wenn das schnell gemacht wird, ohne Experten, normalerweise werden solche komplexen Gesetze ja über Monate vorbereitet, mit Experten betroffen anhören, etc., etc. Das wird ja alles hier nicht stattfinden, ja. Dann wird es wieder vermutlich handwerkliche, also wie das ist geradezu ein Wunder, wenn das am Ende auch einfach Gesetz, und das ist kein Vorwurf, um Gottes Willen, damit ich da nicht missverstanden werde, das ist kein Vorwurf an die Beamten da, ja. Die sind einfach, die haben gar nicht, die müssen Dinge vollbringen, die normalerweise nie vollbringen müssten hier, ja. In hochkomplexen Dingen und in hochkomplexen Bereichen. Und wenn das am Ende rauskommt, dass es einigermaßen gerichtsfest ist und dass es dann funktioniert, ist es eigentlich geradezu ein Wunder. Das heißt, während die Theorie relativ einfach ist, da kann man ein schönes Diagramm malen und kann zeigen, wie man die Produzentenrenten abschöpft, die Implementation in concreto, da habe ich einen riesen Heiden Respekt vor. Und ich bin einfach skeptisch, dass das am Ende funktionieren wird. Aber vielleicht kriegen sie es hin. Man muss ja optimistisch sein. War jetzt ein freudscher Versprecher, gebe ich zu.
Rüdiger Bachmann und Christian Bayer, vielen Dank.
Tschüss.
Okay, alles klar.
Wer redet, ist nicht tot.